Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute eine große Offensive zum Klimaschutz angekündigt. Dabei betonte er, man müsse gleichzeitig Wohlstand und Wachstum stärken. Genau das aber ist umstritten. Während Vertreter der neoklassischen Ökonomie auf Technologie und Ingenieurskunst setzen, sehen Vertreter der Degrowth-Bewegung nur einen Ausweg. Die Wirtschaft müsse schrumpfen. Eine Analyse des Mercator-Instituts für Klimaforschung versucht nun, eine Brücke zu schlagen. Thomas Schröder.
Herman Daly, amerikanischer Ökonom und Wachstumskritiker der ersten Stunde, hat sein Leben lang immer wieder darauf hingewiesen, dass eine stetig wachsende Wirtschaft unsere Lebensgrundlagen zerstören wird.
Es ist unmöglich, für immer und ewig weiter zu wachsen. Und die frühen Ökonomen erkannten das und sagten, wir müssen in einen stationären Zustand übergehen. Sie dachten, dass das schrecklich werden würde und die Menschen ihr Leben nicht mehr genießen könnten. Aber John Stuart Mill äußerte sich viel positiver und sagte, nein, es wäre sehr gut, wenn sich die Menschen mehr für die Kunst des Lebens interessieren würden, anstatt nur für die Kunst zu wachsen und immer mehr Dinge zu produzieren, die sie nicht brauchen und die sie nicht glücklich machen.
Auch Michael Jakob vom Potsdamer Mercator-Institut für Klimaforschung plädiert nicht für ein Weiter-so. Er hält den Streit, ob die Wirtschaft wachsen oder schrumpfen müsse, allerdings für überflüssig.
Wachstum an sich ist kein soziales Ziel, aber Wachstum an sich ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich finde es ganz wichtig, sich nicht an dieser Frage aufzuhängen, sondern wirklich zu sagen, welche Veränderungen sind denn überhaupt notwendig?
Eben diesen Fragen gehen Jakob und seine Kollegen in ihrer Studie im Fachmagazin Wires Climate Change nach. Mit ihren Antworten versuchen sie, die eigentlich so gegensätzlichen Positionen von neoklassischer Ökonomie und Wachstumskritik zu vereinen.
Als erstes weisen wir darauf hin, dass Wirtschaftswachstum insbesondere dann sinnvoll und notwendig ist, wenn es zum Ziel hat, menschliche Grundbedürfnisse zu befördern. Das heißt, Einschnitte in Konsum sind vor allem dann gerechtfertigt, wenn es um Aspekte geht, die keine Grundbedürfnisse betreffen.
Also man will ja nicht das Gesundheitssystem oder den Bildungssektor oder den Kulturbereich schrumpfen, aber man will natürlich manche energieintensive Branchen und vor allem natürlich die Nutzung fossiler Rohstoffe schrumpfen.
Das beste Instrument dafür sei nach wie vor ein Preis für CO2-Emissionen. Und das würde auch das Bruttoinlandprodukt, kurz BIP, verändern, meint Jakob. Vielleicht quantitativ? Vor allem aber qualitativ.
Wenn man jetzt von dem BIP zum Beispiel die CO2-Emissionen mit einem gewissen Preis abziehen würde, dann würde ja ein realistischeres Bild sozusagen entstehen, was wirklich an gesellschaftlichem Wert geschaffen wird. Dann könnte zum Beispiel dieser berichtigte BIP-Indikator allein schon dadurch wachsen, dass man die Umweltzerstörung vermindert. Also dass man nicht mehr konsumiert, sondern dass man einfach weniger abzieht sozusagen und durch weniger CO2-Emissionen insgesamt einen höheren Wert für die Gemeinschaft, für Lebensqualität hat.
Eng verknüpft mit der Frage, ob wirtschaftliches Wachstum wünschenswert und möglich ist, ist die Rolle, die neuen Technologien eingeräumt wird. Neoklassische Ökonomen etwa gehen davon aus, dass neues Wissen den Ressourcenverbrauch und die Emissionen drastisch senken kann. Degrowth-Vertreter hingegen fordern gesellschaftliche Veränderungen und halten eine drastische Senkung des Konsums für unvermeidlich. Michael Jakob gibt beiden recht.
Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist gerade der wichtige Punkt, beides zu benutzen. Das heißt, man kann es nicht getrennt technologische Entwicklungen mit Verhaltensänderungen sich anschauen, sondern man muss eigentlich überlegen, wie kann es beides zusammenspielen? Wie kann eigentlich eine Verhaltensänderung irgendwelche Technologien weiter vorantreiben? Welche Technologien können zu neuen gesellschaftlichen Wertvorstellungen passen?
Man müsse die Stärken und Instrumente beider wirtschaftswissenschaftlichen Richtungen vereinen und nutzen, meint Jakob und erklärt das am Beispiel der Mobilität.
Man kann zum Beispiel am einfachsten sagen, okay, bauen wir einfach effizientere Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig fragt man sich aber auch, ja, was ist denn eigentlich, das man will? Das ist Mobilität, kann man natürlich auch ganz anders denken, kann man öffentlichen Nahverkehr machen, man kann Städte anders bauen oder so auf der höchsten Ebene sogar denken, okay, Mobilität ist halt irgendeine Frage von Lebensstil und man kann auch ganz anders leben und sagen, okay, ich muss jetzt gar nicht mehr die ganze Zeit durch die Gegend reisen, ich bleibe mehr zu Hause und passe mich eher meine lokalen Umgebung an.
Soweit der Beitrag von Thomas Schröder.